Ja, kann man mit Singen die Gesellschaft wieder auf einen gesunden Weg bringen? Das ist eine der Fragen, die wir heute in Taktlos unseren Gästen stellen wollen. Bei uns sind die Gesangspädagogin und Komponistin Friedhilde Trün, der Verleger Markus Spielmann und Chorspezialist Robert Göstl, Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Nach der Initiative Jedem Kind ein Instrument, die ja regional begrenzt blieb, entdeckt man das Singen jetzt als Patentrezept für musikalische Bildung wieder. Kann man da so eine Art historischer Wellenbewegung beobachten? Frage in die Runde.
Eine Wellenbewegung mal mit Sicherheit insofern, was die Masse anbelangt. Diese ganzen pädagogischen Dinge, die Sie ansprechen und die in dem Beitrag gerade angeklungen sind als ein Allheilmittel, das hat mich an dem Thema dieser Sendung am meisten gereizt, würden natürlich voraussetzen, dass jedes Singen ein Heil bringt, in dem Sinn, dass es gesund macht. Und ich muss sagen, dass ich gerade in den letzten Jahren bei all diesen Wellenbewegungen nach oben, die große Zahlen bringen, mir doch häufig Gedanken mache, ob das, was da passiert, tatsächlich gesund ist. Es wird einen wundern, wenn ein Professor für Chorleitung jetzt hier sagt, dass er in allen Feldern Dinge feststellen kann, die mit dem Singen zu tun haben, die er als überhaupt nicht gesund empfindet. Es gibt eine absolut kranke Volksmusik. Es gibt einen Handel mit Handynummern von Gesangspädagogen, die Profisänger wieder gesund machen sollen, nachdem sie ihre ersten Jahre an Häusern haben. Es gibt in Chören zum Teil einen Drill, der zwar vielleicht tolle Töne hervorbringt, aber nicht unbedingt seelisch gesunde Menschen. Ich könnte jetzt fortfahren, aber vielleicht bringt das die Runde ein klein wenig in Rage.
Naja, also spiel mal. Was Sie hier ansprechen, ist ja geradezu ein Wiederbeleben der Ideologisierung von Singen, das wir schon einmal erlebt haben und das genau dazu geführt hat, dass eben das Singen gerade so verwerflich empfunden wurde. Nicht ganz zu Unrecht in dieser Zeit. Aber also ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass wir uns einfach wirklich aufpassen müssen, dass wir das Ganze nicht in irgendein Eck stellen. Singen ist in meiner Auffassung einfach ein Grundbedürfnis des Menschen. Und diese vokale Ausdrucksfähigkeit, die Möglichkeiten, die jeder automatisch, wenn er gesund ist, wirklich hat, das zu pflegen, das zu leben und damit Spaß zu haben, das ist der entscheidende, auslösende Moment. Und natürlich gibt es eine unglaubliche Vielfalt von Ebenen, wie man das dann ausleben kann. Ob im Chor, ob in der kranken Volksmusik, die Sie angesprochen haben, aber das sind wir auf einer völlig anderen Ebene aus meiner Sicht. Dann geht es nicht um die vokale Betätigung an und für sich, sondern es ist die Frage, was ich dann singe. Und die vokale Betätigung für sich bleibt eben genau dieses Element, wo wir alle dazu neigen. Und das, egal wo, in der Badewanne oder im Auto oder wo immer es uns einfällt, im Wald, plötzlich wieder machen, weil es Spaß macht, weil man das Bedürfnis hat.
Naja, Singen ein Grundbedürfnis. Herr Spielmann, die Willecker Herzbuben singen auch. Und ich glaube, das war die Art von Volksmusik, die Herr Göstl unter anderem gemeint hat. Aber meine Frage geht jetzt eigentlich an Frau Trün. Das Grundbedürfnis Singen, ist das pädagogisch aufgreifbar? Oder kommt man da nicht ein bisschen in Schwierigkeiten, wenn man so ein Grundbedürfnis, das sich eigentlich ausleben soll, wenn man das in bestimmte, ich überspitze mal ein bisschen, Formen presst?
Also ich glaube schon, wenn ich mit der Pädagogik anfange und der jungen Mutter sage, du musst dieses Lied jetzt singen, damit das Kind irgendwie nachher gesund bleibt, dann hat man schon verloren. Ich glaube, dass das ist das mit dem Huhn und mit dem Ei. Wenn ich jetzt mit dem Kind singe, mit dem kleinen Kind, also ich bin der Meinung erstmal, dass es im Kleinkindalter schon anfangen sollte, beziehungsweise im Fötuszustand schon, damit das Kind das einfach mitkriegt, weil durch das Singen einfach viel übertragen wird. Aber wenn ich das Kind sozusagen gern besinge, und wenn ich das liebevoll mache, dann bleibt auch was. Und das hat nichts mit Pädagogik zu tun. Nur die junge Mutter muss das natürlich auch wollen und muss es auch können. Wir sind aber schon in der dritten Generation, wo das teilweise gar nicht mehr der Fall ist. Jetzt kann man anfangen, den Eltern das beizubringen. Davon halte ich gar nichts. Ich mache es einfach über die Kinder. Und ich glaube, das ist der Weg. Also das ist jetzt auch mein Weg, wo ich denke, ich veranstalte Elternabende und in den Elternabenden sage ich dann auch schon, bitte, liebe Eltern, Sie haben vielleicht negative Erfahrungen in der Schule gemacht. Leider haben ganz viele Erwachsene so ein Negativbeispiel auf der Hand. Bitte erzählen Sie dieses Negativerlebnis nicht vor den Kindern. Weil das bleibt hängen und die Kinder kommen dann in den Kindergarten und sagen, meine Mama kann nicht singen, die hat das gesagt und dann bleibt es so. Also ich will sagen, wir müssen mit den Kindern sozusagen wieder anfangen zu singen, damit sie als Eltern wieder mit den Kindern singen.
Da gibt es ja mittlerweile diverse Initiativen wie Felix oder Jedem Kind seine Stimme. Haben die bislang was gebracht?
Also ich bin selber bei den singenden Kindergärten und wir haben den Kulturförderpreis dafür bekommen. Es ist nicht evaluiert bisher, aber es ist nach 5 Jahren kann man sagen, dass die Kinder, die gesungen haben im Kindergarten und jetzt in der Schule sind, übrigens auch in München, dass diese Kinder einen Schatz an Liedern haben und der wird ihnen nicht mehr genommen werden, der bleibt.
Mhm. Neuerdings gibt es die Carusos, worauf zielt diese Initiative ab?
Die Carusos sind eine Initiative des Deutschen Chorverbands und der Deutschen Chorjugend. Das ist das Nachfolgeprojekt des Felix, den Sie gerade angesprochen haben. Ein Gütesiegel für Kindergärten, die sich das Singen in einer ganz spezifischen Qualitätsorientierung und vor allem in einem ausreichenden Maß auf die Fahnen schreiben und dieses Singen auch entsprechend kompetent praktizieren. Die Carusos werden als Gütesiegel vergeben, nachdem die Einrichtung und auch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überprüft worden sind, ob sie diesen Kriterien, die aus professoraler Sicht jetzt mal gesprochen, relativ hoch hängen, auch genügen. Und dadurch soll gewährleistet werden, dass, so wie ich es vorher versucht habe, ein bisschen provokant anzusprechen, mit den Kindern zumindest mal gesund im Sinne des Körperlichen, des stimmlich Gesunden gearbeitet wird und dann natürlich auch, dass sie Singen als ein Lebensbedürfnis erleben.
Wie kriegen die Erzieher ihre Qualifikation, die sie dann nachher prüfen?
Das große Problem ist, wie bei all diesen Initiativen, dass wir im Grunde genommen, und jetzt werde ich noch mal ein bisschen böse, mit all diesen Dingen eine Grundaufgabe, die unser Staat seit Jahrzehnten nicht erfüllt, versuchen aufzufangen. Es wird durch private Initiativen, auch durch die Initiativen von Verlagen beispielsweise, etwas ausgeglichen, was in anderen Ländern ganz klar in den allgemein bildenden Schulen schon stattfindet. Und insofern ist es etwas traurig, dass man es machen muss, aber es ist auf der anderen Seite eben schön, dort mitmachen zu dürfen und diese Bewegung ein bisschen ausgleichen zu helfen.
Wie viel neue Literatur, neue Kompositionen braucht so eine frische Singbewegung? Wie kommt die zustande, Frau Trün? Sie als Komponistin ja auch. Wo setzen Sie an, wenn Sie neues Lied gut komponieren, wenn Sie altes Lied gut bearbeiten? Was, Herr Spielmann, finden Sie als Verleger besonders attraktiv, besonders sinnvoll? Fangen wir mit Frau Trün an.
Also wenn ich jetzt an meine singenden Kindergärten denke, im Kindergartenbereich, ich habe jetzt die Kinderlieder mit herausgegeben, da ist es natürlich wichtig, dass dort das traditionelle Lied gut vermittelt wird. Jetzt werden viele Erwachsene sagen, oh, das ist aber ja so alt. Ja, das stimmt, für uns Erwachsene ist es altes Lied gut, aber für die Kinder, die kennen es ja gar nicht. Für die ist es absolut neu und wer wie fleißige Handwerker sehen, sobald die Kinder irgendwie eine Bewegung mitmachen können, ist es für die Kinder interessant. Und das kann eine Bewegung sein und das Lied ist cool. Ja? Also so einfach geht es. Die neueren Kinderlieder, wenn die geschrieben werden, ich lege ganz großen Wert auf Struktur, deswegen auch Sing Bach. Ich lege ganz großen Wert auf Wiederholung. Das ist gegeben. Alles, was wiederholt wird, prägt sich ein. Alles, was sich einprägt, denkt man sowohl als Kind als auch Erwachsene, das kenne ich. Es macht Spaß, das nochmal zu singen. Und das ist das Lebendige am Singen. Und so gehe ich dran, wenn ich ein neues Lied komponiere.
Also ich kann dem nur zustimmen und möchte es vielleicht nur ergänzen, was ich aus der verlegerischen Sicht als unsere zentrale Aufgabe sehe, ist wirklich altes, adäquates Material zu präsentieren, Sammlungen zu machen, Angebote zu schaffen, die auch klare Adressaten finden. Das heißt, auch zu definieren, für wen ist das gedacht. Und das kommt genau auch aus diesem Punkt oder aus diesem Defizit, das wir haben. Es gibt kaum mehr eine Tradition von kompetenten Menschen, die wissen, was soll ich denn eigentlich tun? Also früher oder vor 30 Jahren, wenn man sich ja Liederbücher anschaut, war das viel, viel einfacher. Man wusste, was man wo mit wem singen sollte. Heute haben wir die Aufgabe, dass wir sagen, okay, in welcher Stimmlage soll das sein? Ist das Kinder angemessen? Was für Literatur soll das sein? In welchem Alter? Wie umfangreich kann das sein? Oder es ist immer ein Unterschied, ob ich mit einem 18-Jährigen noch was singe, mit einem 16-Jährigen, im Kindergarten mit 4 oder mit 6 oder mit 8 Jahren. Und genau da sehe ich einen der großen Punkte, wo es eben Material braucht. Und es geht darum, so viel Material in einer möglichst großen Stilbreite anzubieten. Weil es gibt eben unterschiedliche Interessen. Und die Kinder holt man an unterschiedlichen Punkten ab.
Frau Grün hat vorhin schon gesagt, also ganz wichtig ist das traditionelle Material. Rock, Pop, Jazz bringen neue Stilistiken, Stimmstilistiken, aber auch eben ja, neue Stile mit rein. Wird das auch vermittelt? Fließt das ein? Kann das vermittelt werden?
Das hat Herr Gößl gerade schon gesagt. Ich stehe, also wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, es muss ein sowohl als auch gelten. Wir müssen oder wir dürfen mit den Jugendlichen jetzt nicht nur auf diese traditionelle Schiene pochen, da gehen die uns alle flöten. Also das, die wollen natürlich auch ihre Pop-Richtung da singen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Denn sie haben im Kindesalter schon ihre kindgerechte Stimme und ihre wunderschöne Stimme und ihre Knabenstimme erfahren und gehört. Und dann können die Jugendlichen im jugendlichen Alter alles singen. Und dann, wenn sie sozusagen langsam wieder aus der Pubertät herauskommt, dann bildet sich vielleicht so langsam die klassische Seite, da könnten wir das singen. Und da können Jugendliche und auch Kinder können alles. Mhm. Ja. Und sie dürfen auch alles. Und so muss die Literatur auch angelegt sein. Nur im Kindergarten sage ich, da gehört das Poplied einfach noch nicht dahin.
Die jungen Chöre Münchens zum Beispiel, die können auch irisches Traditional und das werden Sie uns jetzt präsentieren. Danny Boy hören wir.